Eine kurze Vorbemerkung vor der Predigt. Ich will heute den Predigttext nicht vorlesen, sondern will die Geschichte, in der es in diesem Predigttext geht, nacherzählen. Ich lade aber herzlich ein, den Text zu Hause noch einmal durchzulesen. Er steht im 2. Samuel-Buch und zwar in den beiden Kapiteln 11 und 12. Kann man sich, glaube ich, merken. 2. Samuel 11 und 12. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dieser Ruf ist fest verbunden mit der Passionszeit, auch mit der Adventszeit, und er hört ganz konkret zu der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, der wir sicherlich noch einmal begegnen werden am Palmsonntag. Aber dass Jesus angesprochen wird als Sohn Davids, das gibt es nicht nur in dieser Geschichte, sondern in vielen Geschichten des Neuen Testaments. Immer wieder wird Jesus ein Davidssohn genannt und damit wird er benannt als Nachkomme des bedeutendsten Königs, den Israel gehabt hat. Und diese Bezeichnung Davidssohn, die ist zu einem Titel geworden. Der Davidssohn, damit hat man zur Zeit Jesu und auch heute noch im Judentum den Messias verstanden, also den Retter, den Gott seinem Volk versprochen hat, den Gott zur Rettung seines Volkes schicken wird. Wenn der Davidssohn ein Messias-Titel ist, liegt dann nicht auch schon messianischer Glanz auf dem eigentlichen König David? Ist das nicht auch ein glänzender König? Wir werden heute eine Geschichte aus dem Alten Testament über diesen König hören, die ihn uns in einem ganz anderen Licht zeigt. Es ist Gerichtstag in Jerusalem. König David sitzt als der oberste Richter und als die höchste Instanz seines Staates auf dem Thron. Er hört sich die Rechtsfälle an, die ihm vorgetragen werden von verschiedenen Menschen, und er fällt seine gerechten und weisen Entscheidungen. Da tritt der Prophet Nathan auf als Anwalt eines Klägers. Und er trägt dem König einen sehr seltsamen Rechtsfall vor. Da gibt es in seinem Reich einen reichen Mann, der einen riesigen Bestand hat an Großvieh und Kleinvieh. Und in seiner Nachbarschaft einen armen Mann, der gar nichts hat, außer seiner eigenen Familie und einem einzigen jungen Schaf, einem Schäfchen. Jetzt wird dieser Rechtsfall ein bisschen rührselig, denn das Lamm wächst auf wie ein Familienmitglied in diesem armen Haus. Es lebt mit im Haus, es isst vom Bissen und trinkt vom Becher des armen Mannes und es schläft in seinem Schoß. Kurz, es wird gehalten wie eine Tochter. Aber dann kommt es zu einem Drama. Der reiche Mann bekommt Besuch. Und wie sich's gehört, nach der Sitte des Landes will er seinem Besuch ein richtig ordentliches Gastmahl zurichten. Aber er bringt es nicht übers Herz, von seinem eigenen großen Bestand etwas zu nehmen, sondern er stiehlt dem armen Mann sein einziges Schaf, lässt es schlachten und richtet es seinem Gast zu. An dieser Stelle hält der Prophet Nathan inne und wartet auf die Reaktion des Königs. Und dieser König und Richter reagiert ganz erstaunlich. Er bleibt nämlich nicht objektiv. Er entscheidet nicht nüchtern und sachlich. Er sagt nicht, ja, das ist ein Rechtsfall, da ist ein Schaden entstanden und für den Schaden muss es eine Ausgleichssumme geben, mindestens in Höhe des Wertes dieses Schäfchens, eigentlich auch noch mehr. Das wäre die normale Reaktion. Aber David reagiert total emotional. Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes, so ruft er aus. Er findet dieses Vergehen so abscheulich, so schlimm, dass er die härteste Strafe dafür herausholt. Man merkt ganz deutlich, der König, der klärt hier nicht nur einen Sachverhalt, sondern der hat richtig Mitgefühl. Der hat gefühlt, wie verletzt der arme Mann worden ist, wie sehr er gedemütigt worden ist. Und David beweist Empathie. Er fühlt mit dem armen Mann. Er hat gefühlt, das ist nicht einfach nur ein verrechenbares Unrecht, sondern da ist ein tiefer persönlicher Schmerz entstanden. Und darum springt er auf von seinem Thron und ruft das aus. So wahr der Herr lebt, das ist eine Sache von Leben um Leben. Und da haben wir David vor uns, so wie wir ihn zu kennen glauben. Den großen König, den glänzenden Vorläufer des Messias. Und dann sagt ihm Nathan einen niederschmetternden Satz. Der Prophet sagt ihm: Du bist der Mann. Du bist der Mann, von dem ich spreche. Und in der Stille, die jetzt entsteht, da kann man richtig hören, wie da eine Fassade runterbröckelt, wie das Denkmal David in sich zusammenbricht. Er ist der Mann. Er hat nicht nur kalten Herzens das Gesetz gebrochen, sondern er hat in zynischer Herzlosigkeit einen Menschen verletzt und ist über Leichen gegangen. Was Nathan hier aufdeckt, das ist eine der traurigsten Geschichten des Alten Testaments. Jetzt machen wir eine Rückblende. Es ist zu der Jahreszeit, da die Könige in den Krieg zu ziehen pflegten, so fängt die Geschichte nämlich an. Da schickt auch David sein Heer mit dem Feldherrn Joab gegen die Ammoniter. David selbst kann sich's leisten, zu Hause zu bleiben. Er sitzt politisch mittlerweile so fest im Sattel, dass er ein Kriegsross nicht mehr besteigen muss. Aber offensichtlich reizt es ihn trotzdem, dass er seine Männlichkeit beweisen will. Und so sucht er mit wachen Augen sein Umfeld ab. Und was das Auge sucht, das findet es auch. Von der Höhe seines Palastes aus kann er sehen, was anderen Augen verborgen bleibt. Auf dem Dach ihres Hauses wäscht sich eine Frau. Und die ist attraktiv. Und nun erzählt die Bibel in erstaunlicher Sachlichkeit und ohne irgendeine moralische Bewertung, wie das Leben so spielt. Aus den Blicken werden Wünsche. Aus den Wünschen werden Pläne. Und weil David die Macht hat, seine Pläne auszuführen, darum dauert es nicht lange, bis er weiß, wer diese Frau ist. Bathseba heißt sie. Und bis ihm dann seine Diener diese Frau ins Haus bringen. Ins Bett bringt er sie selbst. Dass sie die Frau eines anderen ist, nämlich Urias, des Hethiters, das haben ihm die Diener auch schon gesagt, aber Uria ist Soldat und ist an der Front und David ist der König. Außerdem muss Uria ja gar nichts davon wissen. Für David ist die Sache am nächsten Morgen schon gegessen. Er schickt die Frau nach Haus. Aber nach einigen Wochen kommt eine lästige Botschaft ins Königshaus. Die Umstände haben sich geändert. Bathseba ist schwanger geworden. David ist König. David gibt sich souverän. Probleme sind dazu da, dass man sie löst. Und wenn die Umstände nicht zu leugnen sind, ja, dann muss man sie eben erklären. David lässt sich kurzerhand den Uria als Kriegsberichterstatter in die Hauptstadt holen. Und der erstaunte Soldat Uria wird von David mit ungewöhnlicher Leutseligkeit begrüßt. Nur so ganz nebenbei erkündigt sich der König nach der Lage an der Front. Viel besorgter ist er um einen bequemen Kurzurlaub für seinen Boten. Dich zieht's doch sicher ins Haus. Wasch dich doch erstmal. Ja, das weiß der König, was sich so entwickeln kann, wenn sich jemand wäscht. Und wenn Uria jetzt zu seiner Frau geht, na, dann wird's doch eine ganz einfache Erklärung geben für deren gesegnete Umstände. Aber die Rechnung geht nicht auf, denn Uria geht gar nicht nach Hause, er legt sich im Soldatenlager schlafen. Am nächsten Morgen wird Uria wieder vor den König zitiert. Und jetzt ist der Krieg überhaupt kein Thema mehr. Der König fragt ganz unverblümt: Du warst lange weg, warum bist du nicht in dein Haus gegangen? Und dann kriegt er eine geradezu peinliche Antwort zu hören. Soll ich es mir zu Hause gemütlich machen, wenn das Heer Israels unter freiem Himmel lagert? Soll ich bei meiner Frau schlafen, Wenn meine Kameraden auf dem harten Feldboden schlafen müssen, so wahr der Herr lebt und so wahr du, König, lebst, ich tue so etwas nicht. Da weiß sich jemand zu beherrschen, so hört es David, und das ausgerechnet im Namen des Königs. Ach, von wegen, der kann sich beherrschen, denkt sich David, die Selbstbeherrschung, die kann ich noch kippen. Und dann weckt David die Sinnlichkeit des Uriah. Er lädt ihn ein zu einem üppigen Schmaus, und zwar mit dem vollen Programm. Am Ende ist Uriah tatsächlich betrunken, aber er geht trotzdem nicht auf den königlichen Plan ein. Wieder landet Uriah nicht in den Armen seiner Frau, sondern im Soldatenlager. Jetzt steckt David fest. Aber nicht etwa so, dass er keinen Bewegungsspielraum mehr hätte, sondern er steckt fest in der Richtung, die er eingeschlagen hat. David ist wie auf Gleise gesetzt. In diese Richtung geht's immer weiter und die Geschichte wird immer schlimmer. Jetzt zeigt sich, wozu der König bereit ist, um lästige Sachen vom Tisch zu kriegen. Dann muss eben Uriah weg, und zwar endgültig. Uriah kriegt einen verschlossenen Brief an seinen Feldhauptmann Joab mit und damit transportiert er, ohne es zu ahnen, sein Todesurteil. Im Brief steht nämlich, dass Joab den Uriah auf ein Himmelfahrtskommando schicken soll. Er soll ihn dahin stellen, wo er mit Sicherheit von den Feinden getötet wird. Wie tief ist der König gesunken? Das soll der große König David sein? Das soll der Vorläufer des Retters der Welt sein, des Messias? David handelt doch viel eher wie ein Judas, der dem ahnungslosen Uriah den Abschiedskuss gibt. Was hat denn Jesus eigentlich mit diesem David gemein? Aber für David läuft jetzt alles wie geschmiert. Joab versteht sofort, was sein König will. Und ohne Zögern ergreift er die nötigen Maßnahmen. Er organisiert ein taktisch völlig unsinniges Manöver, das aber trotzdem genau nach Plan läuft. Uriah findet den Tod auf dem Feld der Ehre. Noch einmal wird ein Kriegsberichterstatter in den Palast geschickt. Und als David sich schon aufregen will über dieses völlig blödsinnige Manöver, von dem er hört, da sagt der Bote schnell, so wie Joab es aufgetragen hat, auch Uriah, der Hethiter, ist dabei umgekommen. Und da ist der Zorn des Königs sofort verraucht. Ach, macht euch nichts draus, so lässt der Joab ausrichten. Das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Zynisch, eiskalt ist dieser Mann. Aber nun kann er sich in Jerusalem ganz anders präsentieren, nämlich großherzig, warmherzig ist dieser König. Er ist ein Tröster der Witwen und Waisen. Ganz offiziell holt er nun Bathseba an seinen Hof und beschert sich selbst ein Happy End. Die Kriegerwitwe wird Königin. Man hört die Geschichte fassungslos. Fassungslos nicht, weil wir uns sowas gar nicht vorstellen könnten. Das ist ja nun wirklich eine Geschichte aus dem Leben. Sie ist in gewisser Weise auch typisch. Ist ein Weg erstmal eingeschlagen, dann geht er manchmal wie zwangsläufig immer weiter und das Unheil wächst dabei an wie eine Lawine. Fassungslos muss man vor allem sein, wenn man sich fragt, wo ist denn eigentlich Gott? Wo ist denn Gott in dieser Geschichte? Hatten wir nicht gedacht, David ist ein Mann Gottes? Wo ist denn jetzt Gott? Wie kann denn so ein Unheil geschehen, ohne dass Gott eingreift? Warum muss denn der unschuldige Uriah sterben? Tatsächlich, bis zu diesem Punkt kommt Gott in dieser Geschichte nicht vor, nicht mit einem Wort. Also ist auch darin die Bibel ganz nüchtern, ganz unerträglich nüchtern, dass sie uns das zeigt. So geht's zu in unserer Welt. Immer wieder darf das Unheil seinen Lauf nehmen. Immer wieder geschieht tiefes Unrecht und Unschuldige müssen dafür bezahlen. Und da ist niemand, der das Unheil aufhält. Für David jedenfalls ist am Ende alles scheinbar richtig gut. Alles Zweifelhafte, das hat er geschickt unter den Teppich gebracht. Und David kann sich so präsentieren, wie es richtig gut aussieht. Der König nimmt die Witwe auf und macht sie zu seiner Königin. Ja, man hat den Eindruck, dass David sich seine zusammengelogene Geschichte sogar selbst glaubt. Denn ohne jede Gewissensbisse setzt er sich dann auf den Richterthron. Unerschrocken spricht er seine Urteile über die großen und die kleinen Verfehlungen seiner Untergebenen. David, der gerechte Richter. Und vielleicht ist es ja gerade das, was uns so fassungslos macht. Wie kann ein Mensch so schizophren sein, dass er zwei völlig gegensätzliche Dinge gleichzeitig lebt? Denn David kann sich doch nicht wirklich einbilden, dass keiner davon weiß, was gewesen ist. Na klar, wissen alle möglichen Leute davon. Seine Diener, die ihm die Batseba gebracht haben. Joab weiß davon. Im Grunde genommen weiß es der ganze Palast. Aber das ist ja auch unsere Wirklichkeit. Und wir brauchen gar nicht lange überlegen, bis uns Namen dazu einfallen. Namen von Menschen, die hohe Ansprüche an andere stellen und für sich selbst ganz andere Maßstäbe gelten lassen, die sie für sich selbst ihr Schäfchen schön ins Trockene bringen. Meistens fallen uns dann Namen ein aus der hohen Politik oder aus der Wirtschaft. Und bestimmt ist uns schon im Verlauf der Predigt mindestens ein Name eingefallen. Und dann denken wir, ja, die können sich's leisten, die da oben. Aber wenn wir zuerst an die da oben denken, dann kann es uns leicht passieren, dass wir die Untiefen unserer eigenen Seele unterschätzen. Die Bibel erzählt nicht nur, was bei denen da oben vorkommt. Die Bibel erzählt von Menschen, auch von dir und auch von mir. Könnte es sein, dass es Geschichten gibt, bei denen es am Ende auch für uns heißen muss, du bist doch der Mann oder du bist doch die Frau? Wenn wir glauben, uns könnte das gar nicht passieren, wir handeln immer geradlinig und offen. Wir wenden nicht auf andere Leute andere Maßstäbe an als auf uns selbst. Dann sind wir vielleicht schon auf dem besten Wege, uns was in die Tasche zu lügen. Dann sind wir vielleicht schon auf dem besten Wege, dem anderen den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Und wir selbst, wir schielen an dem dicken Balken in unserem Auge vorbei. David tut das, genau das. Er regt sich maßlos auf über den Diebstahl eines Lammes, fordert sogar die Todesstrafe dafür, völlig überzogen, weil es ja nicht um ihn geht, weil es um einen anderen geht. Und darum bemerkt David gar nicht die große Ähnlichkeit dieser Geschichte, die Nathan ihm vorträgt, mit seiner eigenen Geschichte. Er hat überhaupt kein schlechtes Gewissen, er hat kein Schuldbewusstsein. Und dann zeigt sich, dass Gott doch in der Geschichte war. Dass Gott zwar unbegreiflich viel geschehen lassen hat, aber dass er den David damit nicht durchkommen lässt. Ein einziger Satz im Verlauf dieses Bibeltextes sagt dann doch alles. Und der Satz heißt, dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Und darum schickt er ihm den Propheten Nathan. David mag geglaubt haben, ich habe alles unterm Teppich. Er mag vielleicht sogar geglaubt haben, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken. Und dann kommt doch dieser Satz, der ihn total entlarvt und bloßstellt. Du bist der Mann. Was ganz am Anfang des Weges von David stand, ganz am Anfang, das gilt nämlich immer noch. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So stellt Gott den Sünder. Und das wird zu Davids Rettung, dass er gestellt wird. Der vor Gott gestellte und entlarvte David, der versucht nämlich dann endlich zu seinem Glück nicht mehr zu vertuschen oder zu erklären oder zu verteidigen, was er gemacht hat. Als David überführt ist, mit Hilfe dieser Geschichte von Nathan, da ist ja noch mehr passiert, als dass er nur überführt worden ist. David hat in dieser Geschichte nämlich gespürt, wie sich der andere fühlt, wenn ihm so übel mitgespielt wird. In der Geschichte konnte David das fühlen, das konnte er begreifen. Und jetzt kann er endlich auch begreifen, was er angerichtet hat. Nicht nur einen Sachverhalt hat David begriffen, sondern er hat es gefühlt, was er mit den anderen gemacht hat. Und darauf reagiert David mit einem klaren Bekenntnis. Er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und auf diesen einen Satz antwortet Nathan, der Prophet, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Zufrieden? Ist das nicht ein bisschen reichlich billig, wie David hier davonkommt? Ja, so billig ist Vergebung dem Sünder, der seine Schuld bekennt, und zwar nicht einfach nur aus taktischen Gründen, sondern weil er es wirklich verstanden und gefühlt hat, was er angerichtet hat. Dem Sünder gewährt Gott Vergebung. Eigentlich unbegreiflich und ganz bestimmt unverdient. Aber David geht frei aus. Und doch ist das alles andere als billig. Das Schlimmste kommt nämlich noch. Derjenige, der am allerwenigsten dafür kann, der Sohn, der aus dem Ehebruch des David mit Bathseba hervorgeht, der muss sterben. Mit unerbittlicher Härte kriegen wir es hier zu sehen. Schuld kann vergeben werden und hat doch fürchterliche Folgen für Unschuldige, immer wieder. Und dann ist im Verlauf der Geschichte richtig erschütternd zu sehen, wie der einst so eiskalte David, der ohne jedes Mitleid über Leichen gehen konnte, dann am Bett seines Kindes liegt und bettelt und fleht. Versucht das Leben dieses Kindes zu retten und kann es doch nicht verhindern, dass hier einer mit dem Leben bezahlen muss, der nun wirklich völlig ohne Schuld ist. Dem David ist wohl vergeben worden, aber er kann damit nicht rückgängig machen, was er angerichtet hat. Und jetzt frage ich nochmal, ist Jesus, der Messias, ein Davidssohn? Können wir Jesus in dieser Linie des Königs sehen, dieses einerseits so arroganten und dann auch so jämmerlichen Menschen? Ich finde, diese Geschichte macht das fast unmöglich. Eigentlich ist es erst der gestorbene Sohn des Davids und der Bathseba, an dem deutlich wird, ja, Jesus ist ein Davidssohn. Er ist in dieser Linie. Einer, der fremde Schuld trägt. Einer, der mitleidet mit den unzähligen Opfern von Arroganz und von Willkür und Machtmissbrauch. Ja, Jesus steht in dieser Linie. Das sehen wir erst an dem Sohn von David und Bathseba. Jesus ist der, der im eigenen Sterben unsere Schuld überwindet. Gott sei Dank, jetzt können wir doch einstimmen in den Ruf. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Das ist nämlich das Einzige, was wir entgegnen können, wenn uns klar wird, ich bin ja der Mann oder ich bin ja die Frau. Ich wollte meinen eigenen Willen durchsetzen und ich bin schuldig geworden an Gott und an Menschen. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Amen.